So, herzlich willkommen. Heute werfen wir einen Blick auf eine der einflussreichsten, aber oft unsichtbaren Branchen unserer Zeit. Das wäre die Überwachungsindustrie. Bitte schön.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass so viele Leute da sind und dass ich heute diesen Input halten darf. Mein Name ist Lorenz Nageli. Ich bin Journalist beim WAF-Recherche-Kollektiv und bin Teil der Gruppe, die jedes Jahr den WOTS-Rüstungsreport produziert und veröffentlicht. Und ich werde euch nachher dazu noch mehr erzählen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen die Ausgangslage von unserem heutigen Beitrag. Mein Kollege Jan Jirat, mit dem ich das gemacht hätte, der ist wie gesagt nicht da, aber ich hoffe, dass ich es auch so hinkriege. Die Idee für diesen Input war, dass es bei der Überwachungsindustrie sich um eine wahnsinnig verschwiegene Branche handelt. Und es ist überhaupt nicht der Anspruch, heute in irgendeiner Form Vollständigkeit zu haben, sondern ich glaube, der Beitrag soll auch Anwesende dazu anspornen, selber in diese Branche hineinzuschauen oder wichtiges Wissen, das sie vielleicht haben, über unbekannte Akteure mit uns zu teilen. Kurz zur Übersicht. Zuerst werde ich euch kurz die Ausgangslage erklären, also auch, was ist die Datengrundlage, mit einem praktischen Beispiel anfangen, damit es irgendwie nicht so weit weg ist von allem. Als zweites werden wir die Datengrundlage kurz anschauen und danach habe ich gedacht, machen wir einfach ein paar Zoom-ins. Also wir schauen uns Unternehmen an in der Schweiz, die Exportbewilligungen für den Export von Überwachungsprodukten einholen. Und der Grund, warum ich hier... handeln könnte. Und zum Schluss diskutieren wir noch kurz, wie sieht das eigentlich aus mit der Aufsicht?
Gut, dann rede ich jetzt ein bisschen leiser, sonst wird es für euch unangenehm. Wie sieht das eigentlich aus mit der Aufsicht dieser Industrie, die ja in den letzten Jahren nicht unbedingt wahnsinnig positiv von sich reden machte, wenn wir auf die unterschiedlichen Skandale anschauen, die aus der Branche hervorgekommen sind? Dann ganz, ganz kurz zu Beginn, ich werde nachher das noch ein bisschen mehr erklären. Der Ausgangspunkt für den heutigen Input ist der WOTS-Rüstungsreport. Das ist ein Projekt, ein mehrjähriges Rechercheprojekt der WOTS, für die ich zusammen mit Jan Jirat und Kaspar Sorber jeweils die Datenrecherche mache. Und es beinhaltet eine Datenbank, verschiedene Hintergrundrecherchen und Informationen zum Exportkontrollregime und alle Leute, die jetzt bereits während dem Vortrag die Firmen, die wir erwähnen, da suchen wollen, sind natürlich herzlich eingeladen und können das unter www.rüstungsreport.ch tun. Als erstes wollte ich aber ein praktisches Beispiel machen, das, finde ich, erklärt, warum wir die Daten haben, über die ich heute rede. Und das ist der Fall Polus oder Polus Tech, wie die Firma heißt. Und dabei geht's, oder wir waren, ich glaube, im Jahr 2021 an der Grundlagenrecherche für den Rüstungsreport und stießen da auf eine Firma, die zum ersten Mal eine Exportbewilligung für die Ausfuhr von Überwachungstechnologie aus der Schweiz beantragt hatte. Und das heißt, wir haben die Firma dann ein bisschen untersucht und stießen da auf einen Namen, Und irgendwann sagte Kaspar Surber, der WOTS-Redaktor, mit dem wir zusammenarbeiten, Nif Karmi, ist das der Nif Karmi? Und dann haben wir ein bisschen mehr in diesen Namen reingeschaut und haben herausgefunden, dass es effektiv der Nif Karmi ist. Und Nif Karmi ist einer der drei Gründer von NSO, also von der bekannten Spionagefirma, die genau um diese Zeit einen riesigen internationalen Überwachungsskandal, involviert war, bei dem tausende Leute mit einem sehr wirkungsvollen Trojaner überwacht wurden, darunter MenschenrechtsaktivistInnen, PolitikerInnen, aber auch JournalistInnen. NSO steht für die ersten Buchstaben der Vornamen der drei Gründer. Und das ist für N Nif Karmi, dann Shalif Julio und Omri Lavi. Zum Zeitpunkt, als Karmi Polus gegründet hatte, war er aber schon über längere Zeit nicht mehr bei NSO involviert. Und trotzdem fanden wir, wenn der ehemalige NSO-Gründer in der Schweiz eine neue Firma aufsetzt und mit dieser Überwachungstechnologie exportieren will, dann wollen wir das genauer wissen. Es gab dann eine erste Presseanfrage und nach einer längeren Wartezeit hat er sich zu unserer allen Überraschung bereit erklärt, ein Interview zu führen. Das ist das Interview, das ich hier noch als Screenshot eingeführt habe. Ich finde ehrlich gesagt, es ist ein sehr lesenswertes Interview, weil es da auch um Diskussionen geht, die wir heute nur am Rande berühren können, aber gerade auch um die Transparenz respektive die Verschwiegenheit der Branche und wofür eigentlich die Produkte wie jene von Polus eingesetzt werden könnten. In Gesprächen, auch in diesem Interview, sagte Karmi dann immer wieder, ja, wir produzieren IMSI-Catching-Technologie. Dass es IMSI-Catcher sind, wollte man da irgendwie nicht wirklich sagen und argumentierte oft, dass die Schweiz ein interessanter Standort für die Produktion dieser Produkte sei, weil hier das nötige Wissen vorhanden ist, die Wege sehr klein sind und es auch Bereitschaft gibt, beispielsweise mit Unis zusammenzuarbeiten für Forschung und Entwicklung von solchen Produkten. Und ein wichtiges Argument war immer, naja, es ist ja ein Dual-Use-Produkt, ein IMSI-Catcher. Es kann sowohl für Repressionszwecke eingesetzt werden, als auch für sogenannte Notfallzwecke. Und ein Wort, das uns nicht nur bei Polus immer wieder vor die Füße gefallen ist, sondern auch in Auseinandersetzungen mit anderen Firmen, war das Wort der First Responders. Dass also die Firmen sagten, naja, unsere Produkte sind vor allem wertvoll für Feuerwehrleute, für Sanitätseinsätze, für Lawinenunglücke, Naturkatastrophen. Und damit wurde argumentiert, dass die Produkte halt auch in kritische Länder exportiert werden können. Was meine ich mit kritischen Ländern? Wenn man den Fall Polus anschaut, dann sieht man 2022 ein gigantisches Exportbewilligungsgesuch von in dem Jahr irgendwas um die 20 Millionen. Und das Empfängerland war Indonesien. Und ich denke, Indonesien, das ist hier wichtig zu betonen, ist aus Repressionsperspektive durchaus ein heikles Land für eine solche Lieferung, weil die Sicherheitskräfte da seit vielen Jahren involviert sind in zum Teil sehr heftige Repression gegen politische Aktivistinnen, aber vor allem auch gegen Unabhängigkeitsaktivistinnen aus Westpapua. Und nach allen uns vorliegenden Informationen war dann auch klar, dass die Produkte, also der N-Empfänger, der angegeben wurde, auch nicht sogenannte First Responders waren, sondern Sicherheitskräfte. Argumentiert wurde das damit, dass die geltende Regulierung gar nichts anderes zulassen würde. Ich glaube, zwei letzte Punkte sind wichtig zu sagen, auch als vielleicht Verbindungspunkt nachher zum Hauptteil. Einerseits hat Polus, und das haben uns nachher in so einem internationalen Rechercheverbund zusammengeschlossen, haben dann Nif Karmi auch nochmals getroffen mit einem israelischen Journalisten der Haaretz in Mailand. Und wir haben da gewisse Muster erkannt, die es in der ganzen Branche auch gibt. Auf der einen Seite Investitionen von staatlichen Akteuren, in diesem Fall ist es die IAI, die Israeli Aerospace Industries, die zumindest zu dem Zeitpunkt und seit Beginn des Unternehmens da investiert waren. Und auf der anderen Seite auch, dass viele Unternehmen Satelliten, sogenannte Schwester- oder Tochterunternehmen, je nach Verbindung, an unterschiedlichen Orten der Welt haben, was zumindest in anderen Fällen sehr explizit dazu genutzt wurde, jeweils den Standort zu nutzen, der das günstigste Exportkontrollregime für ein jeweiliges Geschäft hat. Genau, das bringt mich nochmals zurück zum WOTS-Rüstungsreport. So sieht die Suchmaske aus. Wer darin beispielsweise den Namen Polus eingibt oder auch die Firmen, die ich nachher noch kurz vorstellen werde, der findet da ausführliche Profile und Exportkontrollmonitoring der letzten Jahre. Das geht zurück bis 2015, also bis zum Zeitpunkt, an dem die WIM-Regulierung, um die es hier geht, eingeführt wurde. Was ist, oder vielleicht noch kurz zum gesamten Datensatz auf dem Rüstungsreport, der beinhaltet sämtliche Daten von Rüstungs- und Überwachungstechnologie, für die Exportbewilligungen beantragt wurden, und das ab dem Jahr 2015 bis heute. Und heute geht es aber da um einen speziellen Fokus. Wir reden heute eigentlich nur über sogenannte WIM-Güter, und das WIM bedeutet, die WIM-Verordnung ist die Verordnung über die Vermittlung und die Ausfuhr von Internet und Telefon, von Internet- und Mobilfunkgütern. Das heißt, das regelt eigentlich die Ausfuhr von diesen Technologien. Die Verordnung wurde 2015 eingeführt, unter anderem auch als Folge auf eine damalige Recherche der WOTS über Ausfuhren oder geplante Ausfuhren nach Bangladesch. Und erst seither ist es, zumindest nach Auslegeordnung der Exportkontrollbehörden, möglich, auch Güterexporte abzulehnen, wenn in bestimmten Ländern deren missbräuchliche Anwendung droht, respektive wenn es ein Risiko gibt, dass diese zu Repressionszwecken eingesetzt werden. Und nun kommen wir zu einer kurzen Einschränkung. Der Rüstungsreport, wie wir herausgefunden haben, deckt natürlich nicht alle Unternehmen ab. Und ein Fall, den wir letztes Jahr hier vorgestellt haben, ist exemplarisch dafür. Das ist der Fall von Intellexa. Intellexa ist ein Überwachungsunternehmen, das insbesondere Trojaner herstellt. Der Trojaner von Intellexa heißt Predator, also ein hochinvasives Überwachungsinstrument, das in Telefone eindringt, die dann ziemlich komplett überwachen und auch manipulieren kann. Und Intellexa hatte auch ein globales Unternehmensnetzwerk und verschiedene infrastrukturelle Verbindungspunkte in die Schweiz. Auf der einen Seite hatten sie einen Treuhänder in Lugano, auf der anderen Seite besaß der Intellexa-Gründer Tal Dilian ein Chalet in Champéry. Und zusätzlich hatten sie eine Tochterfirma in der Schweiz, die nie irgendwelche Exportgesuche gestellt hat. Und ob sie aber auch nie etwas exportiert hat, ist die andere Frage. Die Recherche, die wir da gemacht haben, und ich glaube auch das, deshalb finde ich es wichtig, diesen Input heute zu halten, die hatte auch Folgen. Die hatte zur Folge, dass in der Schweiz ein Verfahren eröffnet wurde, dass die Bundesanwaltschaft nun mit der Sache befasst ist und dass im August 2024 Bundespolizisten das Büro des Tessiner Treuhänders durchsucht haben. Und ich glaube, gerade solche Firmen, die auf keiner Liste auftauchen, die auch nicht auf dem Schirm der Behörden sind, also die Behörden haben bestätigt, dass sie nur wegen Medienrecherchen überhaupt vom Ableger in der Schweiz erfahren haben. Ich denke, solche Firmen gibt es wahrscheinlich noch weitere. Nun kommen wir zu dem, was wir angekündigt haben als Landkarte der Überwachungsindustrie in der Schweiz. Ihr seht hier auf der einen Seite einen Ausschnitt aus dem WOTS-Rüstungsreport, aus dieser interaktiven Karte, auf der man dann auch so browsen kann und die einzelnen Unternehmen sichtbar hat. Und dann seht ihr auf der anderen Seite eine Liste der Unternehmen, die in den letzten Jahren Exportgesuche für Rüstungsgüter, für Überwachungsgüter eingeholt haben. Wie ihr seht, sind die Beträge, die gewisse Firmen haben, zum Teil wirklich wahnsinnig hoch. Das sind akkumulierte Beträge über die letzten 10 Jahre. Und wir werden uns jetzt einzelne Unternehmen kurz anschauen, um auch so zu erfahren, was bieten die eigentlich an, wo sind die so, und was sind die Spuren, die wir von ihnen kennen. Danke. Das erste Unternehmen, das ich vorstellen möchte, ist die SCG, also die Security Counterintelligence Group. Und die stelle ich vor allem vor, weil wir selber auch wahnsinnig wenig über sie wissen. Sie taucht zwar immer wieder auf, hat in unseren Fragen schon auch, in unseren Augen auch Exporte, die wir finden, die zumindest Fragen aufwerfen. Und sie hat, ich würde sagen, ein sehr beeindruckendes Portfolio, das sie auf ihrer Webseite anbietet. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Unter anderem deckt sie die Kategorien ab, natürlich laut eigener Darstellung: Intelligence, Counterintelligence, Counterterrorism, Cyber Intelligence, IT Security, Physical Security. Und dazu gehören auf der einen Seite so ein Car Installation Kit, also so eine mobile Überwachungslösung für Autos. Diejenigen, die den Intellexa-Fall kennen, erinnern sich vielleicht, damit wurde 2000. Passend zur Geschichte, auch ein bisschen. Ah, perfekt. Sie nennen den passend zur Geschichte von Troja Odysseus. Es ist ehrlich gesagt ein Muster in der Überwachungsindustrie, dass ganz viel griechischer Mythologie bedient wird. Genau, und was man aber auch sagen kann oder muss, die Firma hat in den letzten Jahren nie eine Exportbewilligung für die Kategorie gestellt, zu der Trojaner gehören würden. Es stellt sich also am Schluss auch die Frage, ob die beispielsweise Schweizer Behörden damit beliefert oder wozu dieser Trojaner überhaupt dient. Dann ebenfalls etwas, was ich auffällig finde bei unterschiedlichen Unternehmen und uns immer wieder begegnet, ist, dass Unternehmen sehr oft offensive und defensive Dienstleistungen anbieten. Das heißt, sie bieten Lösungen an, um Leute zu überwachen, aber gleichzeitig auch Lösungen, um sich vor Überwachung zu schützen. Das ist auch in dem Fall so. Das ist so eine runde Sache, ein gutes Ökosystem. Und sie bieten zusätzlich auch an ihrem Standort Trainings an. Wofür die Trainings sind, also für die Anwendung der Überwachung oder den Schutz davor, das wissen wir nicht. Trotz mehreren Medienanfragen über die letzten Jahre haben wir leider vom Unternehmen nie gehört. Dann habe ich noch jeweils die letzte Exportbewilligung rausgesucht, die die Unternehmen, die ich vorstelle, beantragt haben. Und hier ist, ich glaube, es ist 2022. Da hat es mir die Grafik abgeschnitten, für 3,37 Millionen und es ist Störausrüstung und das Empfängerland sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein weiteres Unternehmen, das wie auch die SCG nie auf unsere Anfragen geantwortet hat, ist Tecodio. Sind an der Heinrichstraße in Zürich, also gleich hier um die Ecke eigentlich. Und ich finde, bei Tecodio merke ich, komme ich als Laie stark an meine Grenzen, wenn ich ihre Produktbeschreibungen lese. Und deshalb lese ich sie hier mal vor, in der Hoffnung, dass nachher Leute zu mir kommen und sie mir erklären. Sie haben die Produktlinie Tecodio Red. und beschreiben sich dabei als internationaler Marktführer im Bereich von Spectrum Monitoring, Digitalfunk. Das helfe zum Erkennen von verschiedenen Signalen von Interesse sowie Dekodieren und Lokalisieren und so die komplexe elektromagnetische Umgebung durchdringen. Ergänzt kann das werden von der Produktlinie Decodio Orange, die dient der Visualisierung komplexer Spektrumsdaten. Die müssen dann ja unter Umständen irgendwo gespeichert werden. Dafür gibt es Decodio Blue. Das heißt, das speichert Daten in einer über das Internet zugänglichen Datenbank. Und dann gibt es noch die Linie Decodio Localizer, die beschrieben wird mit Triangulation von Signalemissionen. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Webseite gehe dieses Unternehmens, dann kann ich natürlich mit Zusatzrecherche ein bisschen mir vorstellen, was es sein könnte. Aber ich glaube, viele Fragezeichen bleiben bei mir trotzdem bestehen. Und warum ist es wichtig, dass diese Fragezeichen beantwortet werden? Warum braucht es überhaupt diese Transparenz? Auch Decodio hat meiner Meinung nach kritische Geschäfte, bei denen wir genau hinschauen sollten. Das Zürcher Unternehmen war Teil von Nestor. Und Nestor ist ein Grenzschutzprogramm. Ein Grenzschutzprogramm, das nicht irgendwo stattfindet, sondern in der Evros-Region. Das ist die Grenzregion zwischen Griechenland und der Türkei. Und das nicht von irgendwem geleitet wird, sondern das geleitet wird von der griechischen Polizei, also der Hellenic Police. Und das mit Bildern wie diesem Border Protection Bild hier beworben wird, mit diesem Mobile Surveillance System. Das ist ein Ausschnitt, das Nestor auf seiner LinkedIn-Seite damals gepostet hat. Die Homepage von Nestor, die früher einiges an Informationen beinhaltete, ist heute leider nicht mehr online. Und ich glaube, was man dabei wissen muss, ist, die Evros-Region ist ein Ort von systematischen Menschenrechtsverletzungen gegen Migrantinnen. Die Berichte aus der Region sind wahnsinnig eindeutig. Sie sind seit Jahren da. Es werden Migrantinnen mittels solcher Überwachungsmaßnahmen aufgespürt. Sie werden dann oft in inoffizielle Gefängnisse gesteckt, mehrere Stunden oder sogar Tage in großen Gruppen dort festgehalten und dann in nächtlichen Aktionen illegal und oft unter Einsatz massiver Gewalt über die Grenze gepusht. Ob Programme wie Nestor und wie dazu beitragen, wissen wir natürlich nicht. Wahrscheinlich ist es aber, dass wenn solche Technologien zum Einsatz kommen, die den lokalen Grenzschutzbehörden helfen, solche illegalen und gewaltvollen Praktiken mit noch mehr Wissen und Effizienz durchzuführen. Und Decodio ist, soweit wir wissen, ein eigenständiges Unternehmen, also das jetzt keine irgendwie noch Firmenverbindungen ins Ausland hat. Das ist im Gegensatz zu Plath. Das ist eine Firma, die bei uns seit Jahren auch immer wieder auftaucht. Sie ist nicht in der WIM-Kategorie, sondern das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, sondern in der sogenannten ML-Kategorie. Das ist die Kategorie für den Export von sogenannten besonderen militärischen Gütern. Und Plath hat in den letzten Jahren gigantische Exporte gemacht, in den letzten 10 Jahren fast 100 Millionen, ist damit eines der branchenführenden Unternehmen, wenn nicht das branchenführende Unternehmen. Und es befindet sich in Bern, wir waren da, wir haben da geklingelt und wollten mit ihnen sprechen. Auch da wollte niemand mit uns reden. Und es hat ein Mutterhaus, das ist in Hamburg ansässig, so ein deutscher Familienkonzern. Und wie wir in den Predator Files, also in dieser Rechercheserie zu Intellexa, erfuhren, zu unserem Erstaunen, hatte das Mutterhaus über mehrere Jahre hinweg finanzielle Verbindungen zu Intellexa. Plath fertigt an, was sie kundenspezifische, schlüsselfertige Lösungen für Fernmeldeaufklärung oder elektronische Kampfführung nennt. Man erhält einen Eindruck, was es für Produkte sein könnte, wenn man da ein bisschen auf die Webseite geht. Aber ganz genau weiß man es am Schluss natürlich nicht. Und ich finde auch bei Plath ist auffällig, das Empfängerland die Empfängerländer sind Vietnam und Marokko. Der letzte Export von 33 Millionen Schweizer Franken ging nach Vietnam. Und ich glaube, auch wenn man nach Vietnam schaut, dann wird man schnell in Erfahrung bringen können, dass dort ein sehr intensivarbeitender Repressionsapparat am Werk ist und einer, der einerseits gegen innen wirkt, also der politische Oppositionelle verfolgt, aber auch einer, der gegen außen wirkt. Vietnam ist auch bekannt für Spionageattacken gegen internationale Organisationen, gegen Oppositionelle im Ausland, gegen PolitikerInnen befreundeter oder befeindeter Staaten, wenn es beispielsweise um die Interessenwahrung der vietnamesischen Interessen im südchinesischen Meer geht. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern dieses Ausschlusskriterium für Exporte damals eine Rolle spielte. Und dann kommen wir zum letzten Slide dieser Zoom-In oder zum letzten Punkt dieser Zoom-In-Geschichten. Auch hier, es tut mir leid, hat es offensichtlich meine Printscreens etwas verzogen. Und da geht es grundsätzlich so um die Region Zug und Zürich als ein Hub für Unternehmen, die IMSI-Catcher oder IMSI-Catching-Technologie produzieren. Auf der einen Seite gibt es Neosoft, das ist eine Firma in Zürich, mitten im Binz-Quartier, die Neosoft oder ein mutmaßlicher Export von Neosoft war 2014 der Ausgangspunkt für die Einführung der heutigen WIM-Regulation oder ein wichtiger Mittreiber davon. Und auch der Blick auf Neosoft zeigt, dass sie in sehr kritische Länder exportiert, auch wieder nach Indonesien, dann aber auch nach Mexiko, in die Philippinen. Sie versuchte oder hat Voranfragen gestellt für Belarus, auch für Kasachstan. Also da gibt es irgendwie auch verschiedene eine Auslegeordnung von Staaten, die sicher auch Fragen aufwerfen. Dann gibt's Polus und Therian Labs, die ich schon erwähnt hatte. Also Polus habe ich erwähnt. Therian Labs ist eine Schwesterfirma von Polus, die dieselbe Besitzerschaft und denselben Zweck hat. Dann gibt's Wavecom in Bülach. Auch das ist eine Firma, die seit vielen Jahren jedes Jahr auftaucht. Und dann gibt's die Atex AG in Zug, die verbunden ist mit einer deutschen Schwesterfirma und die, glaube ich, letztes Jahr von einem amerikanischen Investmentfonds gekauft wurde, die ebenfalls IMSI-Catcher und verwandte Technologien produziert. Und hier einfach nochmals als Bebilderung, da auf der linken Seite sieht man die Entwicklung der Exportgesuche und die Beträge, die unten aufgelistet sind. Da sieht man, wie sich die Firma selber bewirbt. Und oben sieht man da so dieses Cluster rund um Zürich. Dasselbe hier für Neosoft, aber auf Zeitgründen gebe ich euch das nur kurz zur Ansicht und fahre gleich weiter. Dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zur Frage nach Aufsicht und Regulierung. Diese WIM-Verordnung wird eigentlich und eigentlich auch zu Recht vielerorts als Meilenstein angesehen, nämlich als Meilenstein in Richtung mehr Kontrolle für Technologie oder für Produkte, die an anderen Orten Schaden anrichten können. Auf der anderen Seite wirft der Blick auf die letzten 10 Jahre wirklich auch Fragen auf, denn es gibt ihn, diesen Artikel 3, und er lautet, und ich lese ihn euch vor, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die Güter von der Endempfängerin oder dem Endempfänger zur Repression verwendet werden, dann ist das ein Grund zur Verweigerung des Exportgesuches. Diese Passage liest sich eigentlich gut. Sie wird in der Praxis, bedeutet sie aber, eine extrem hohe Hürde, damit die Exportkontrolle ein Exportgesuch verweigern kann. Am Schluss werden Exportkontrollgesuche immer von einer interdepartementalen Arbeitsgruppe gesichtet. Die besteht dann aus dem EDA, aus dem SECO, aus der lokalen Botschaft, zum Teil werden noch NGOs konsultiert. Aber scheinbar braucht es eine so hohe Hürde oder eine so klare Annahme für den Missbrauch der Güter vor Ort, dass kaum Exporte abgelehnt werden. Also da glaube ich, es ist nicht unbedingt, würde ich sagen, behördliches Versagen, sondern wahrscheinlich eher ein Versagen der Gesetzgeberin, und demnach bräuchte es eine politische Diskussion darüber, ob man mit dieser Passage, so wie sie geschrieben und so wie sie gehandhabt ist, zufrieden ist. Dann ist die nächste Frage, welche Produkte nutzen unsere Behörden? Wenn man da nachfragt, stößt man auf Schweigen, immer und immer wieder. Die Behörden sagen, aus einsatztaktischen Gründen können sie dazu nichts sagen. Ich empfehle allen, auch weil ich heute ja viele Themen nur angeschnitten habe, die großartige Serie von Adrian Fichter zu lesen bei der Republik. Sie trägt den Namen Surveillance Fédérale. Sie wurde hier letztes Jahr auch vorgestellt. Und ich glaube, sie deckt insbesondere die Nutzung von solchen vorgestellten Technologien, aber auch von so von größeren Datensammlungen sehr gut dar und zeigt, was der Zustand dazu in der Schweiz ist. Was mich jetzt noch interessiert hat, als eine Person, die in verschiedene Firmen geschaut hat und bei verschiedenen Firmen ja auch auf Missstände gestoßen ist, ist, wie ist das eigentlich mit der Aufsicht in der Schweiz? Das heißt, es gibt hier Firmen, die produzieren wahnsinnig mächtige Technologie. Mit Intellexa hat man sogar den Fall gemacht. Es gibt Firmen, die sind hier tätig, sind angeschlossen an ein solches Netzwerk und sind den Behörden nicht einmal bekannt. Und effektiv gibt es auch keine Behörde, die einen klaren Aufsichtsauftrag hat. Zumindest nachdem ich jetzt mit verschiedenen Behörden E-Mails ausgetauscht habe als Vorbereitung für heute. Denn es gibt das SECO, das hat die Aufsicht für die Exporte. Es gibt das BACOM, das hat die Aufsicht für die Importe. Es gibt den Dienst ÜPF, der hat die Aufsicht so ein bisschen über generelle Überwachungsthemen, aber nicht über das Monitoring der Firma oder der Industrie. Und demnach bedeutet es, dass es eigentlich keine wirkliche Aufsicht gibt oder keine Behörde mit einem expliziten Mandat. Am ehesten noch wären das der nationale oder die kantonalen Nachrichtendienste, da die jetzt aber nicht unbedingt als öffentlich kommunikativ bekannt sind, ist da jetzt auch nicht herauszufinden, ob die dazu etwas tun. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, mit welchen Skandalen wir es in den letzten Jahren zu tun hatten, in den jüngsten komme ich gleich noch zu sprechen, dann glaube ich, kann man auch sagen, dass diesen Produkten ein richtig großes Missbrauchspotenzial inne schwebt und dass aus diesem Grund die Frage nach der Aufsicht auf jeden Fall eine relevante scheint. Dann habe ich noch eine kurze Referenz, aber zu der ich nicht wahnsinnig viel sage, auch aus Zeitgründen. Der Einsatz in der Schweiz, das finde ich, das ist sehr interessant. Da gibt es eine gute Übersicht auf der Seite vom Dienst ÜPF. Sie ist, finde ich, nicht ganz ohne Zeitaufwand verständlich. Aber wenn man sie versteht, dann finde ich, ist es trotzdem interessant. Und da sieht man dann auch beispielsweise, in welchem Ausmaß IMSI-Catching als Überwachung eingesetzt wird mit behördlicher Bewilligung, in welchem Ausmaß sogenannte Govware, also Trojaner, eingesetzt werden zu solchen Zwecken und was für Auskunftsanfragen es gibt. Und nun komme ich zum Schluss, zum Beispiel der jüngsten Überwachungsaffäre, über die ich in dieser WOTS von dieser Woche, die es vielleicht hier irgendwo auch gibt, etwas geschrieben habe, nämlich über den krassen Überwachungsangriff gegen Menschenrechtsaktivistinnen und Journalistinnen in Italien durch den Trojaner Graphite der Firma Paragon Solutions. Hier im Bild ist David Yambio, er ist südsudanesischer Geflüchteter und Mitgründer der Organisation Refugees in Libya. Und ich glaube, das spricht ja zeugt am Schluss auch für den Stand der Überwachung in Europa, dass ja laut Organisationen wie Amnesty International wirklich ein gigantisches Problem hat, auch da eine riesige Aufsichts- und Regulierungslücke und vor allem kein Wille zur Aufklärung bei Missbrauch, was die verschiedenen Skandale der Vergangenheit gezeigt haben. Ich habe schon ein bisschen überzogen, habe mir das welchen Umgang findet ihr passend? Welche Schritte punkto Aufsicht braucht es auf Seiten der Behörden, aber auch auf Seiten der Zivilgesellschaft? Danke.
Vielen Dank, Lorenz. für den tollen Vortrag. Wir haben noch ganz kurz Zeit für Fragen, falls jemand noch eine Frage hat oder einen Input. Das wollten wir eben reservieren, damit wir diese entgegennehmen können. Ich glaube, wir haben schon eine Person. Bitte schön.
Ja, hoi, Lorenz. Vielen Dank für den super informativen Vortrag und vielen Dank auch für die Werbung für meine Serie. Ich wollte auch noch einen Hinweis sagen, was die Schweiz nutzt. 25. März gibt es eine Polizeiinformatikkonferenz im Stadion Wankdorf. Da kann man sich anmelden. Ich habe mich angemeldet. Ich bin noch nicht ausgeladen worden. Also da kann man wirklich hingehen und da stellen auch alle aus. Also da gibt es die verschiedenen Anbieter auch. Und was ich einfach spannend finde, oder die Schweiz, du hast es jetzt gesagt, eben was nutzt die Schweiz? Die Schweiz kauft ja vor allem bei Israel ein, im Bereich Überwachungstechnologie. Also sowohl der Dienst ÜB als auch der NDB, sowohl bei der Kabelaufklärung als auch bei der Spyware. Jetzt möchte man aber offenbar hier ein bisschen wegkommen davon, aus verschiedenen Gründen. Weil da gewisse Abhängigkeiten vorhanden sind und weil die israelischen Firmen jetzt auch teilweise andere Prioritäten haben. Habt ihr Hinweise, dass diese Firmen, die du jetzt vorgestellt hast, dass die eigentlich jetzt auch versuchen zu pitchen bei den Überwachungsbehörden? Oder sind sie dafür zu neu oder auch wahrscheinlich zu teuer?
Ich habe keine Hinweise, aber ich meine, also gewisse Firmen sind ja wirklich auch alte Hasen, also die gibt es zum Teil seit 15 oder mehr Jahren und einige sind so und sind ein bisschen neuer. Bei Polus beispielsweise weiß man nicht, ob sie das gemacht haben, aber da gibt es eine Offset-Vereinbarung rund um, glaube ich, das Drohnengeschäft der Schweizer Armee oder so. Mhm. Und das heißt, also es ist auf jeden Fall, das ist ein Indikator, dass diese Firmen natürlich auch versuchen, in der Schweiz Geschäfte zu machen. Und ich habe in Vorbereitung auf heute verschiedenen Behörden so einen Fragenkatalog geschrieben mit der Liste all dieser Firmen und gefragt, habt ihr entweder laufende Verträge oder seid ihr in laufenden Vertragsverhandlungen? Wenig überraschend hat keine Behörde geantwortet dazu. Ich habe aber da auch noch die Frage angehängt, ob sie die heimische Überwachungsindustrie als wichtig finden für die Überwachungsfähigkeit der Schweiz. Also so eine ähnliche Frage wie, dass die Rüstungsbefürworterinnen sagen, dass die Schweizer Rüstungsindustrie wichtig ist für die Wehrfähigkeit der Schweiz. Und interessanterweise hat auch keine der Behörden, die ich angefragt habe, auf diese Frage geantwortet. Mhm. Aber es würde mich wirklich auch interessieren, weil ich glaube, es ist eigentlich eine relevante Frage, weil was klar ist, es sind relativ wenig Firmen, die beschäftigen relativ wenige Leute, sie bergen ein riesiges Missbrauchspotenzial. Das heißt, es wäre möglich, da mehr Aufsicht zu haben. Es ist irgendwie jetzt nicht eine so essentielle Branche. Warum wird aber trotzdem Wert gelegt, dass die Branche hier ist? Und ich finde, es ist eine gute Frage, der wir auf jeden Fall nachgehen sollten.
Unbedingt. Merci.
Vielen Dank. Hat es noch weitere Fragen? Bitte schön.
Ja, auch danke für den Vortrag. Ein Aspekt, der mich noch beschäftigt, ist, es gibt ein ziemlich gut eingespieltes Ökosystem von Fachhochschulen, deren Professoren ihren Studenten Projekte anbieten, die mit Überwachungstechnologie gekoppelt sind und diese Studenten dann direkt eine Stelle finden, interessanterweise bei Plath, bei Neosoft. Also mit Steuergeldern wird quasi in idealer Art und Weise für Nachschub gesorgt. Das ist alles nicht geheim. Man kann Bachelorarbeiten anschauen. Die sind öffentlich. Welche Leute das betrifft, kann man auch ansehen. Es ist auch klar, welche Professoren da involviert sind.
Die Frage noch, bitte.
Ja, ich wollte es einfach nur als Kommentar abgeben, dass das vielleicht ein interessanter Ansatzpunkt wäre.
Dankeschön. Thank you.